Also normalerweise beschäftigen wir uns ja mit der klassischen Eigentumswohnung als Kapitalanlage. Aber manchmal macht es auch Sinn, mal über den Tellerrand zu schauen. Vermutlich macht das sowieso immer Sinn, aber das ist jetzt hier gar nicht der Punkt. Als Janine nämlich neulich von der Messe wiederkam, kam das Thema Sale and Lease Back mal zur Sprache. Und was das ist und vor allen Dingen für wen das was ist, das lasse ich mir jetzt mal von Janine erklären. Ich freue mich wie immer aufs Gespräch, also los geht's. Hi Janina, ich gebe mal zu, ich habe jetzt nur ein rudimentäres Verständnis, aber du kannst mir vielleicht nochmal kurz genau erklären, was Sale and Lease Back eigentlich bedeutet oder was das ist. Und vielleicht hast du da Einfachheit halber auch direkt mal ein Beispiel.
Klar, Oliver, stell dir vor, ein Unternehmen verkauft seine eigene Produktionshalle für zum Beispiel 20 Millionen Euro an einen Investor und mietet diese Halle zugleich für 15 Jahre zurück. Das Unternehmen bekommt sofort die 20 Millionen, bleibt aber am Standort und zahlt monatlich Miete.
Also man verkauft das Asset und mietet es dann zurück. Wie wird die Miete dann eigentlich kalkuliert? Also für solche Objekte, wie du das gerade beschrieben hast, da gibt es ja auch keinen Mietspiegel.
Das ist richtig. Da gibt es dann Raten, die man annimmt. Angenommen, die Jahresnetto-Kaltmiete beträgt 1,6 Millionen Euro, dann liegt die Anfangs-Cap-Rate bei 8%. Das ergibt sich aus der Division von 1,6 Millionen durch 20 Millionen.
Verstehe. Und 8% sind dann so eine übliche Rate? Also das wäre jetzt die Brutto-Mietrendite.
Im Light Industrial-Segment liegen die Cap-Raten derzeit zwischen 7% und 9%. Bei einem 10.000 Quadratmeter Distributionszentrum für 12 Millionen Euro und einer Jahresnettomiete von 1 Million wären es zum Beispiel rund 8,5%. Bei einer kleineren 2.000 Quadratmeter Montagehalle für 3 Millionen Euro und einer Jahresnettomiete von 210.000 Euro wären es genau 7%. Das kommt immer darauf an, wie groß das Objekt halt ist, wie speziell es ist und wie das Risikoprofil auch aussieht.
Ja, na gut. Gib mir einfach mal ein konkretes Bild. Wie sehen die Vertragsbedingungen denn aus?
Meistens läuft es über Triple-Net-Verträge. Das heißt, der Mieter übernimmt Grundsteuer, Gebäudeversicherung und alle laufenden Instandhaltungskosten.
Also wenn man so zusammenfasst, ja praktisch so eine Art Komplettpaket. Hast du da auch nochmal ein paar Zahlen oder ein Beispiel dafür?
Klar. Nehmen wir die 10.000 Quadratmeter Halle. Pro Quadratmeter fallen pro Jahr etwa 2,50 Euro für Instandhaltung an, also 25.000 Euro jährlich. Die Grundsteuer liegt bei rund 50 Cent pro Quadratmeter, also 5.000 Euro. Die Versicherung bei 30 Cent, also 3.000 Euro. Das alles übernimmt der Mieter als Nebenkosten zusätzlich zur Kaltmiete.
Gut, habe ich verstanden. Wie werden die Mieten denn jetzt angepasst?
Die Miete wird indexiert, in der Regel an den Verbraucherpreisindex. Das ist eigentlich der Standard, kann man sagen. Steigt die Inflation um 2%, erhöht sich eben auch die Miete um 2%. Bei unserem 1-Million-Euro-Beispiel sind das 20.000 Euro mehr Ertrag im Folgejahr.
Also so eine Art Inflationsschutz.
Genau. Und oft gibt es Staffelmieten zusätzlich. Zum Beispiel plus 1% jährliche Mindestanpassung, selbst wenn die Inflation unter 1% liegt. Das ist halt alles weniger reglementiert als der normale Wohnungsmietmarkt.
So, das Gleiche gilt ja jetzt für Laufzeiten. Welche Laufzeiten sind denn da realistisch? Was macht man denn da?
Üblich sind 10 bis 20 Jahre. Viele Verträge enthalten Verlängerungsoptionen von 5 Jahren, manchmal zweimal hintereinander. Das sorgt für Planungssicherheit über 25 bis 30 Jahre.
So, wenn ich Miete bezahle, kann es ja auch sein, ich komme in Zahlungsschwierigkeiten. Was macht man denn da?
Dann greifen Sicherheiten wie Mietkautionsbürgschaften in Höhe von oft 3 bis 6 Monatsmieten, Gewährleistungsfonds mit 5% des Kaufpreises oder Unternehmensbürgschaften der Muttergesellschaft.
Okay, ich sehe schon, da wird an viele Eventualitäten gedacht. Wie viel Eigenkapital braucht ein Investor jetzt dafür, wenn er sowas machen will?
Banken finanzieren in der Regel bis zu 70, in Ausnahmefällen bis zu 80% des Kaufpreises. Für eine 20 Millionen Euro Immobilie bräuchtest du also etwa 4 bis 6 Millionen Euro Eigenkapital.
Und was für Zinsen zahlt man da aktuell auch in so einem Rahmen?
Bei guter Bonität liegen Immobilienkreditzinsen aktuell bei rund 3,5% bei einer Tilgung von 2%. Damit bleibt das Debt-Service-Cover-Verhältnis beherrschbar.
Was ist denn das Debt-Service-Cover-Ratio?
Das Debt-Service-Cover-Verhältnis beschreibt im Grunde dein finanzielles Polster. Es sagt dir, ob das Geld, das reinkommt, ausreicht, um deine Kreditraten zu bezahlen. Du rechnest einfach. Betriebsgewinn geteilt durch die Summe aller fälligen Zins- und Tilgungszahlungen. Und wenn du dabei über eins landest, heißt das, du hast Luft nach oben und kannst deine Raten locker stemmen. Liegt der Wert bei 1, bist du gerade so auf Kante genäht und drunter wird's eng, dann brauchst du ein Backup, damit's nicht knapp wird. Viele Banken fühlen sich bei 1,2 oder mehr am wohlsten, weil's einen kleinen Puffer gibt, falls mal was schief geht. Auf der Basis vergeben dann die Banken auch das Darlehen und passen eventuell das Volumen an, damit du mit mehr Eigenkapital reingehst.
Gibt es denn bei solchen Deals eigentlich auch irgendwelche staatlichen Förderungen?
Ja, das kann sein. Zum Beispiel gibt es KfW-Programme mit bis zu 20% Zuschuss für energieeffiziente Neubauten. Auf der anderen Seite zahlt der Klima- und Transformationsfonds bis zu 30% Förderung bei Sanierungen, wenn ein Effizienzhausstandard erreicht wird. Kommt immer darauf an, was du noch machen willst.
Ja, na gut, aber wie immer die Frage, es muss ja auch irgendwelche Risiken geben.
Klar, die gibt es. Technologische Veränderungen können Produktionsflächen überholen. Ein Beispiel. Eine Dieselmotorkomponentenfabrik verliert binnen 5 Jahren an Wert, wenn der Markt auf E-Mobilität umschwenkt. Dann steht man vor der Frage, ob der Mieter bleibt oder du erst viel investieren musst, um die Fläche umzurüsten.
Okay, das macht die Analyse der Branche ja auf jeden Fall noch wichtiger.
Richtig, wir schauen uns Jahresabschlüsse der letzten 5 Jahre an, Branchenbenchmarks und Zukunftsaussichten. Bei stabilen Unternehmen mit Jahresumsätzen über 50 Millionen und einer Marge von mindestens 10% ist die Ausfallwahrscheinlichkeit geringer.
Was schätzt du denn, was ist das nächste Thema in diesem Bereich, wenn man da mal tiefer eintauchen will?
Was ich immer wieder höre, Micro-Fulfillment Center, das sind kleine, hochautomatisierte Logistikflächen von 1.000 bis 5.000 Quadratmetern mitten in Großstädten. Da sind Cap Rates wegen der hohen Nachfrage oft sogar 9 bis 10%. Aber Investitionen in Regalsysteme und Robotik sind teuer.
Und was treibt für einen Investor da sonst noch die Komplexität?
Steuerlich und bilanziell gibt es da auf jeden Fall Themen. Sale and Leaseback Deals führen oft zu bilanziellen Leasingverhältnissen, was auf der Aktivseite als Nutzungsrecht und auf der Passivseite als Leasingverbindlichkeit aktiviert wird. Das kann die Kennzahlen beeinflussen, also muss das vorab mit dem Steuerberater geklärt sein.
Okay, danke für die Insights. Das war wirklich mal ein ganz neues Thema für sich. Vielen Dank für die Zeit, Janina. Dann kommen wir doch auch gleich zu den Obio Takeaways. Also, was ist Sale and Leaseback? Unternehmen verkaufen da ihre zum Beispiel Produktions- oder Logistikimmobilie und mieten sie für einen festen Zeitraum zurück, um Liquidität zu gewinnen und am Standort zu bleiben. Cap Rates sind im Industrial Light Segment üblicherweise Nettorenditen von 7 bis 9%, also Jahresnettomiete durch Kaufpreis entsprechend. Ein Triple-Net-Vertrag, das ist auch so eine Vokabel, die einem da begegnet. Da übernimmt der Mieter auch Grundsteuer, Gebäudeversicherung und laufende Instandhaltung. Für den Investor ist das die maximale Planbarkeit. Üblich ist auch eine Mietindexierung, das heißt eine automatische Anpassung der jährlichen Miete an den Verbraucherpreisindex plus oft Mindeststaffeln. Das schützt vor Inflation und macht das Ganze halt noch berechenbarer. Die Laufzeiten sind typisch so 10 bis 20 Jahre mit Verlängerungsoptionen, oft mehrfach für mehr Planungssicherheit. So bis 25 bis 30 Jahre kann das durchschnittlich schon geplant werden. Sicherheiten sind dann oft Mietkaution, also 3 bis 6 Monatsmieten, ein Gewährleistungsfonds, ca. 5% des Kaufpreises oder auch Unternehmensbürgschaft. Wenn man an sowas denkt, dann finanzieren Banken üblicherweise 70 bis 80% des Kaufpreises aktuell. Der Eigenkapitalbedarf wäre dann so 20 bis 30%. Zinsen aktuell, ja, rund 3,5% plus halt 2% Tilgung. Dann gibt es noch eine Vokabel, die ich auch ganz interessant fand. Das ist der Debt Service Cover Ratio, auch oft abgekürzt DSCR. Das ist EBIT geteilt durch Schuldendienst und der sollte mindestens 1,2 betragen, um ausreichend Puffer zu haben. Förderung kann es auch geben, je nach ja, Gebäude, was man da kauft oder was man da genau noch reinsteckt bei einer Sanierung eventuell. Kann es von der KfW was geben. Risiken sollte man auf jeden Fall auch mal erwähnt haben. Mieterbonität, technologische Veränderung, Marktüberhitzung. Daher würde ich sagen, eine gründliche Bonitäts- und Branchenanalyse ist schon notwendig. Und apropos notwendig, auch ein Steuerberater ist da notwendig. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da gibt es vielleicht IFRS-Vorschriften, da gibt es Nutzungsrechte, da gibt es Leasingverbindlichkeiten. Also ich würde auf jeden Fall da einen steuerlichen Berater mit rannehmen, der sich mit dem Thema auch auskennt. Das war's aber für heute. Das war mein Ausflug in den Professional-Bereich. Ich wünsche dir aber einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald. Ciao.